Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Jeder sechste Schüler in Europa hat schon mal Gewalt im Netz erlebt und die Zahlen steigen. Hier hören Sie, was Betroffene tun können, um sich zu wehren. Außerdem schauen wir kurz vor Semesterbeginn in die großen Uni- und Hochschulstädte. Da gehen die Wohnkosten für Studierende gerade durch die Decke.
Ich wohne in einer Einzimmerwohnung in Neuperlach, also relativ weit außerhalb. 790 kalt.
795 Euro warm.
Ich zahle ungefähr, jetzt habe ich die Nebenkosten nicht ganz ausgerechnet, 750 Euro.
Und am Ende der Sendung stellen wir Ihnen die Fraunhofer-Gesellschaft vor. Die feiert ihren 75. Geburtstag und zahlreiche Innovationen, die aus ihren Laboren stammen. Zum Beispiel eine Mini-Pumpe, entwickelt von der Wissenschaftlerin Agnes Bußmann.
Ich kann forschen, ich kann wirklich entwickeln, habe aber auch eine Chance, das Ganze mal in der Anwendung zu sehen tatsächlich. Wir sind also nicht so weit weg von der wirklichen industriellen Anwendung, sondern können das, was wir hier forschen, dann auch in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren im Produkt am Patienten sehen.
Schön, dass Sie dabei sind beim BR24 Campus Magazin. Ich bin Ann Kleinknecht. Dass Kinder andere Kinder mobben, das gab es schon immer. Auf dem Spielplatz, im Schulbus, beim Sport. Dass zwei tuscheln, weil einer anders aussieht oder anders spricht. Aus dem Tuscheln wird dann gerne mal ärgern und sogar quälen. Wenn das auf dem Pausenhof passiert, dann kennen die Kinder die Täter. Sie können sich Hilfe holen oder ihnen aus dem Weg gehen. Im Internet ist es aber komplizierter. Da müssen die Mobber sich nicht zeigen. Sie bleiben anonym und haben gleichzeitig viel mehr Reichweite. Für die Opfer ist das verheerend. Ein aktueller Bericht der Weltgesundheitsorganisation zeigt jetzt, in Europa hat jedes sechste Schulkind schon mal Cybermobbing erlebt. Aline Kelpe hat recherchiert, wo sich Kinder und Jugendliche Hilfe holen können.
Also ich habe es schon mal tatsächlich erlebt. Ich habe mal einen TikTok gepostet. Das ist auch sehr viral gegangen, hatte richtig viele Aufrufe. Und das war halt ein Video, wo ich ungeschminkt war und dann mich geschminkt gezeigt habe. Da wurden schon Hasskommentare drunter geschrieben.
Also wenn es doch was ist, was einen persönlich betrifft, sei es denn Aussehen, Herkunft oder ebenso Familie, kann man da schon, finde ich, jemanden richtig verletzen.
Also ich kenne sie nicht persönlich, aber man kannte sie. Und ja, die hatten halt schwere psychische Probleme auch dadurch erlitten. Und manche wurden auch in Kliniken überwiesen.
Die Gewalt im digitalen Raum nimmt zu. Es beginnt oft mit Hasskommentaren, sogenannter Hate Speech, und kann sich bis zum systematischen Mobbing gegen einzelne Personen steigern. Die Täter und Täterinnen tauchen oft in der Anonymität des Internets unter. Die Betroffenen können noch jahrelang an den Folgen von Cybermobbing leiden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO mahnt in ihrem aktuellen Bericht, etwa 15% der Schülerinnen und Schüler hätten schon Cybermobbing erlebt. Tendenz steigend. Lukas Poland, Gründer und Vorsitzender des bundesweit aktiven Vereins Cybermobbinghilfe in Dortmund.
Besonders erschreckend dabei finde ich immer die Folgen, die ja die WHO-Studie auch nochmal unterstrichen hat, angefangen ja von Depression, selbstverletzendem Verhalten bis hin aber zu Suizidgedanken.
In der Umfrage zu der WHO-Studie wurden 11- bis 15-Jährige aus 44 europäischen Ländern befragt. Auch in Deutschland steigen die Zahlen. Laut der aktuellen Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer Ersatzkasse hat mehr als jeder zweite Jugendliche im direkten Umfeld mitbekommen, dass jemand persönlich Ziel von Cybermobbing wurde. Auch Lukas Poland, der selbst als 12-Jähriger Opfer von Cybermobbing war, sieht dringenden Handlungsbedarf. Einerseits in der Strafverfolgung, aber auch in der Aufklärungsarbeit und in der Prävention an Schulen.
Erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich als betroffene Person bei Cybermobbing wirklich Hilfe sucht. Da gibt es auf der einen Seite anonyme Anlaufstellen. Unser Verein, die Cybermobbing-Hilfe, bietet zum Beispiel eine ja kostenlose Online-Beratung für betroffene Kinder und Jugendliche an, die man eben rund um die Uhr im Netz erreichen kann als erste Anlaufstelle. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass man eben auch ja Hilfen vor Ort sucht, beispielsweise in der Schule. Man sollte mit seinen Eltern darüber sprechen. Und in schlimmen Fällen sollte man sich auch wirklich an die Polizei wenden, denn Cybermobbing kann auch strafbar sein.
Wer von Cybermobbing betroffen ist, findet neben dem bundesweit aktiven Verein Cybermobbing Hilfe auch auf der Sonderseite des Bayerischen Sozialministeriums Bayern gegen Gewalt Beratungsangebote.
Jeder sechste Schüler in Europa hat schon mal Gewalt im Netz erlebt. Das war ein Beitrag von Aline Kelpe. Wer sich beim Sex mit HPV, also mit humanen Papillomviren, ansteckt, der hat ein erhöhtes Risiko, an Gebärmutterhalskrebs oder anderen Krebsarten an den Genitalien oder im Mund zu erkranken. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute lautet, für Kinder und Jugendliche gibt es schon seit knapp 20 Jahren eine zuverlässige und sichere Impfung gegen die HPV-Infektion. Allerdings lassen sich immer noch zu wenige gegen das Virus immunisieren. Der Chef der Ständigen Impfkommission will das ändern. Er schlägt vor, an den Schulen zu impfen. Andreas Kegel mit den Hintergründen.
Die HNO-Abteilung des Klinikums rechts der Isar ist spezialisiert auf die Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren. Professorin Barbara Wollenberg kommt gerade aus dem OP zurück. Die Klinikdirektorin sieht in ihrer Abteilung immer mehr Krebserkrankungen, die auf HPV zurückgehen.
Wir haben ungefähr 180 Patienten mit primären Karzinomdiagnosen im Jahr. Davon ist ungefähr ein Drittel HPV induziert. Inzwischen weiß man eigentlich, dass bei allen Mandel- oder zungengrundbezogenen Tumoren die HPV-Inzidenz bei nahezu 100% liegt.
Die HPV-Infektion galt lange Zeit als Frauenkrankheit. Tatsächlich sind Frauen nach Vaginalsex die Hauptleidtragenden, was die Zahl der Krebserkrankungen betrifft. Doch inzwischen weiß man, dass auch Männer erkranken. HPV befällt Haut und Schleimhäute. Das Virus wird also auch bei Oral- und Analsex übertragen. Für die Münchner Frauenärztin Dr. Marianne Röbel-Mathieu sind HPV-Infektionen in ihrer Praxis leider Alltag.
Das häufigste Krankheitsbild, was durch HPV ausgelöst wird, sind gutartige Genitalwarzen, die aber trotz ihrer Gutartigkeit sehr unangenehm sein können. Und dann gibt es aber eben auch die Möglichkeit, dass sich auch bösartige Krankheiten herausbilden, am häufigsten am Gebärmutterhals und dann aber auch im Genitalbereich und eben auch im Mundrachenbereich.
Die HPV-Infektion verläuft für 9 von 10 Betroffenen harmlos. Sie führt zunächst zu keinerlei Beschwerden und heilt bei den meisten nach 1-2 Jahren wieder ab. Doch jede 10. Infektion führt zu einem Krankheitsbild. Doch das nicht zeitnah, sondern oft erst nach Jahrzehnten, so Professorin Barbara Wollenberg.
Das ist bei HPV eben sehr trügerisch und deswegen ist es sehr wichtig, hier ein Bewusstsein zu schaffen, gerade bei Jugendlichen. HPV-Infektion bedeutet nicht gleich Karzinom, aber es ist so, bei vielen der infizierten Patienten kommt es in ca. 20, 25, 30 Jahren später zur HPV-Karzinombildung. Und das bedeutet, wenn Sie das jetzt hochrechnen und der Durchschnittswert des HPV-assoziierten Karzinompatienten bei 45-50 liegt und Sie ziehen da jetzt die Jahre ab, dann verstehen Sie, dass sich die meisten Jugendlichen irgendwo zwischen 15 und 20, 25 infiziert haben, die dann später ein Karzinom bekommen werden.
Durch eine Impfung vor dem ersten Geschlechtsverkehr könnten sich die Jugendlichen vor einer Infektion schützen. Doch in Bayern sind nur 44% der 15-jährigen Mädchen und nicht einmal 15% der gleichaltrigen Jungen geimpft. Das ist viel zu wenig, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Die Europäische Union strebt eine Quote von 90% an. Die Impfung ist gut verträglich, sie wird von den Krankenkassen bezahlt und schützt zu fast 100% vor den gefährlichsten HPV-Varianten. Trotz all dieser Pluspunkte ist die Impfbereitschaft gering. Frauenärztin Marianne Röbel-Mathieu ist Mitglied der Ständigen Impfkommission. Sie vermutet als Hauptursache Wissensdefizite bei Jugendlichen, Eltern und Lehrern.
Also ich glaube, das wäre eine sehr gute Idee, wenn man Impffortbildungsveranstaltungen an Schulen anbietet. Da ist ja dann auch so eine Gruppendynamik dabei. Da interessiert sich ja dann die ganze Klasse dafür und man kann die Eltern mit einbeziehen. Da werden Dinge vielleicht dann überhaupt erst bewusst, die man vorher immer verdrängt hat.
Der Chef der Ständigen Impfkommission, Klaus Überler, geht noch einen Schritt weiter und fordert ein flächendeckendes Impfprogramm an deutschen Schulen. Laut einer aktuellen Umfrage würden 2/3 der Deutschen so eine Möglichkeit befürworten. Auch Professorin Barbara Wollenberg hält das für eine gute Idee.
Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Also alle Jugendlichen, Jungens wie Mädchens, sollten geimpft sein.
Im Juli findet in Bayern wieder eine Impfkampagne mit Schwerpunkt HPV statt. Das wäre eine gute Gelegenheit, um so ein Impfprogramm zu starten.
Der Chef der Ständigen Impfkommission schlägt vor, Kinder und Jugendliche an der Schule gegen das HPV-Virus impfen zu lassen. Das war ein Beitrag von Andreas Kegel. Kriege werden von Lehrern gewonnen. Der Satz stammt vom russischen Präsidenten Putin. Der krempelt gerade den Schulunterricht im Land um. Die russische Geschichte wird zum Heldenmythos.
Der kollektive Westen ist der Feind, so die Propaganda aus dem Kreml. Die soll möglichst auch russisch sprechende Menschen im Ausland erreichen. Der ideale Ort dafür? Kulturzentren, wie es sie zum Beispiel in Nürnberg gibt. Das russisch-deutsche Zentrum ist seit 25 Jahren aktiv. Da werden zum Beispiel Malkurse für Kinder und Schachunterricht angeboten. Ob da auch Propaganda verbreitet wird, der Frage ist Eleonore Birkenstock nachgegangen.
Malen, Nachhilfe und Schachspielen. Das russisch-deutsche Kulturzentrum im Nürnberger Südwesten bietet laut Homepage etwa 120 Kurse und Gruppen pro Woche an. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es ist eine Anlaufstelle für alle, die ihre Wurzeln in Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben und Russisch sprechen. Immerhin fast jeder Zehnte in Nürnberg. Doch findet im Nürnberger Kulturzentrum wirklich Integrationsarbeit statt oder wird hier zuweilen ein Geschichtsrevisionismus gepflegt, in dem die Sowjetunion verklärt wird?
Die kleinen Kids, Georgsbärtchen und auch militärische Mützen und das sind Sowjetsternchen, also aus der Sowjetzeit.
Elisaveta Schlossberg von dem Nürnberger Verein Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland zeigt auf ihrem Laptop Screenshots, die sie gemacht hat. Es sind Bilder, die das russisch-deutsche Kulturzentrum Nürnberg auf seinem Kanal im sozialen Netzwerk Otno Klasniki im Mai 2021 veröffentlicht hat. Es ist so eine Art russischsprachiges Facebook. Die Aufnahmen sind anlässlich des Tag des Sieges entstanden. Das ist der 9. Mai. In Russland ein Feiertag, an dem an das Ende des Zweiten Weltkriegs oder wie es in Russland heißt, des großen Vaterländischen Krieges erinnert wird. Er wird seit Jahren von Putin vereinnahmt.
Ich finde es problematisch, wenn kleine Kinder eine Militäruniform am Tag des Sieges aufhaben. Das hat für mich nichts mehr mit einer Erinnerungskultur zu tun.
Nach BR-Informationen veröffentlichte eine Mitarbeiterin des Zentrums nach dem Angriff auf die Ukraine kriegsbefürwortende Beiträge in sozialen Medien. Ihre Recherchen hat die Allianz vor 2 Jahren einige Wochen nach dem Angriff auf die Ukraine begonnen, weil der Verein unter anderem wissen wollte, warum sich das Nürnberger Kulturzentrum bis zu dem Zeitpunkt nicht von der Zusammenarbeit mit der Stiftung Russkij Mir, übersetzt russische Welt, distanziert hatte. Eine Stiftung, die als Instrument der Propagandaoffensive des Kremls gilt. Die Stadt Nürnberg fördert das russisch-deutsche Kulturzentrum mit 123.000 Euro im Jahr. Schließlich gibt es dort auch Mittags- und Ferienbetreuung für Kinder. Vor 2 Jahren hat die Stadt dem Zentrum auferlegt, dass eine Co-Förderung durch die Stiftung Russkij Mir ausgeschlossen wird. Zu spät, findet der Politikwissenschaftler Felix Riefer, der in russischer Außenpolitik promovierte. Riefer verweist auf ein vielsagendes Interview mit der Leiterin des Nürnberger Kulturzentrums, das sie 2017 der Stiftung in russischer Sprache gab.
Die spricht eben auch vom Reinpumpen des Russkij Mir, also dieser Weltanschauung der russischen Welt in die Köpfe vor allem der Kinder.
In dem Interview wird laut Riefer deutlich, dass sie in ihrer Arbeit für Russland begeistern will. In der Konsequenz bedeutet das, so Riefer, dass auch Positionen des Kremls unkritisch übernommen werden. Auch wenn die Leiterin in einem Zeitungsinterview vor 2 Jahren versichert hat, dass das Kulturzentrum politisch neutral sei. Vermeintlich unpolitische Bilder von Kindern zu zeigen, die Schilder mit Sympathiebekundungen für russische Zentren etwa im Baltikum hochhielten, seien im Zusammenhang mit der dort ausgreifenden Politik des Kremls kritisch zu sehen. An den Aussagen der Leiterin werde deutlich,
sie arbeitet im Rahmen dieser russischen Strukturen, die dahingehend arbeiten, die russische Sichtweise, also russische politische Sichtweise, über kulturelle Veranstaltungen wie Tanz, wie Sprachwettbewerbe salonfähig zu machen bei den Russischsprachigen in Deutschland.
Ein blinder Fleck, der jahrelang nicht bemerkt worden sei, sagt Riefer. Diesen sichtbar zu machen und aufzuarbeiten sei ein langer Prozess. Auf mehrere Anfragen des BR hat das Nürnberger Russisch-Deutsche Kulturzentrum nicht reagiert.
Eleonore Birkenstock war für uns am Russisch-Deutschen Zentrum in Nürnberg. Toastbrot und Dosenravioli. Für viel mehr wird es bei vielen Studierenden wohl nicht reichen, wenn sie mal ihre Miete bezahlt haben. 565 Euro müssen sie mittlerweile im Schnitt jeden Monat auf den Tisch legen. Für ein WG-Zimmer in Bayern. Das sind 172 Euro mehr als noch vor 10 Jahren. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts in Berlin. Viele Studierende können sich die hohen Mieten kaum noch leisten. Sie nehmen lange Anfahrtswege in Kauf oder jobben nebenbei. Andreas Kegel hat nachgefragt, welche Folgen das hat.
Die Mensa der Ludwig-Maximilians-Universität München, wenige Tage vor Semesterbeginn. Hunderte von Studierenden freuen sich auf eine günstige Mahlzeit. Über eine günstige Unterkunft können sich die wenigsten freuen.
Ich wohne in einer Einzimmerwohnung in Neuperlach, also relativ weit außerhalb. 790 kalt.
795 Euro warm.
Ich zahle ungefähr, jetzt habe ich die Nebenkosten nicht ganz ausgerechnet, 750 Euro.
Obwohl unsere Umfrage natürlich nicht repräsentativ ist, wird schnell klar. Wer in München eine Bleibe sucht, muss auf dem freien Markt viel, viel Geld bezahlen. Besonders für BAföG-Empfänger ist das ein großes Problem. Denn die Wohnkostenpauschale beträgt nur 360 Euro. In München ist das nicht einmal die Hälfte der durchschnittlichen Miete, meint Ingo Wachendorfer vom Studierendenwerk München.
Mit 360 Euro kann man in München kein Zimmer finanzieren, außer bei uns im Studierendenwerk. An anderen Hochschulstandorten bekommt man für 360 Euro sehr wahrscheinlich auch kein Zimmer auf dem freien Wohnungsmarkt.
Günstige Wohnheimplätze gibt es nicht einmal für ein Zehntel der Studierenden. Die meisten müssen sich auf dem freien Wohnungsmarkt umsehen. Und der ist in den bayerischen Großstädten leergefegt. Wer mit Glück doch etwas findet, muss in der bayerischen Landeshauptstadt mit 760 Euro Miete rechnen. Für ein WG-Zimmer. Das sind 40 Euro mehr als vor einem Jahr. Ein Spitzenwert für ganz Deutschland. Und auch im Umland sieht es nicht viel besser aus, sagt Studienleiter Professor Stefan Braukmann vom Moses-Mendelssohn-Institut in Berlin.
Im Landkreis zahlen Sie immer noch im Durchschnitt 685 Euro. Das heißt, Sie müssen eigentlich schon fast nach Freising oder Ingolstadt gehen, um hier dann so ein Preisniveau um die 500 Euro als durchschnittlich zu erleben. Also das ist dann tatsächlich schon sehr schwierig.
Das ist eine Form der sozialen Auslese, kritisiert der Bildungsökonom. Viele werden bei den hohen Wohnkosten darüber nachdenken, ob sie überhaupt studieren. Wer sich die hohe Miete nicht leisten kann, der muss bei den Eltern wohnen bleiben und unter Umständen weite Strecken pendeln. Oder den Studienort an die finanziellen Möglichkeiten anpassen.
Viele, und hier ist ja auch eine große internationale Nachfrage, strömen weiterhin in die großen bekannten Hochschulstädte. Und da kann man sagen, das ist ein Luxusproblem. Aber es hat natürlich auch was mit der Zukunft beziehungsweise den Anschlussmöglichkeiten nach dem Studium dann im Beruf zu landen zu tun. Und damit, dass es eben häufig spezialisiertere Studiengänge dann in den großen Metropolen gibt.
Wer sich Großstädte wie München, Berlin oder Frankfurt nicht leisten kann, der kann sich überlegen, in Ostdeutschland zu studieren. Auch in Passau sind die WG-Preise mit 370 Euro vergleichsweise günstig. Um die hohen Wohnkosten in den Großstädten zu stemmen, müssen viele neben ihrem Studium arbeiten. Wie die Philosophiestudentin Sophie Uhlher, die mit mehreren Minijobs ihr WG-Zimmer finanziert.
Ich habe mich jetzt eigentlich, seit ich studiere, immer von verschiedenen Nebenjobs so durchgehangelt. Es ist natürlich so, dass man nicht so befreit studieren kann, wie es vielleicht gehen könnte. Und es ist eigentlich bei mir schon beim Bachelor und auch beim Master klar gewesen, das wird nicht exakt in der Regelstudienzeit funktionieren.
In München sind das um die 65% der Studierenden. Das erschwert die Ausbildung und verlängert die Studienzeiten. Es müsste sich also etwas ändern, so Ingo Wachendorfer.
Die BAföG-Sätze sollten regelmäßig erhöht werden und man könnte die Wohnpauschale auch anpassen, sodass sie in unterschiedlichen Hochschulstandorten unterschiedlich hoch ist.
Das allein wird die Misere nicht lösen, meint der Bildungsökonom Stefan Braukmann. Er fordert auch eine schnelle Umsetzung von staatlichen Bauprogrammen.
Da gibt es ja jetzt von Seiten der Bundesregierung das Förderprogramm Junges Wohnen, wo jetzt die einzelnen Bundesländer auch gehalten sind, massiv in den Ausbau von Wohnheimkapazitäten, Sanierung von Wohnheimen zu investieren, sodass sich hier eigentlich der Markt so ein bisschen von zwei Seiten nähern muss.
Handeln tut Not, damit das Studium nicht noch mehr zu einem Privileg für Wohlhabende wird. Zum Wintersemester werden noch mehr Studierende beginnen als jetzt im Sommersemester. Das könnte die Wohnkosten noch mal steigen lassen.
Studierende verzweifeln an hohen Mietkosten in den Unistädten. Das war ein Beitrag von Andreas Kegel. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen oft einen sehr langen Atem. bis aus einem Gedankenspiel ein Experiment wird, aus dem Experiment eine Studie, aus der Studie ein neues Medikament, eine neue Maschine oder eine App, das kann Jahrzehnte dauern. Und manchmal wird auch gar nichts draus oder was ganz anderes. Das ist eben Wissenschaft. Die Fraunhofer-Gesellschaft unterstützt Forschende, damit aus einer Idee eine echte, anwendungsnahe Innovation wird. So ist zum Beispiel das MP3-Format entstanden. Das Format, das Musik und Audio übers Internet erst ermöglicht hat. Entwickelt in Erlangen, in einem der Fraunhofer-Institute. Florian Pfalz-Eder stellt die Forschungsgesellschaft vor, die diese Woche ihren 75. Geburtstag gefeiert hat.
Das Labor von Agnes Bussmann im Fraunhofer-Institut für elektronische Mikrosysteme und Festkörpertechnologien in München. Hier arbeitet Bussmann mit ihrem Team an der kleinsten Pumpe der Welt. Gerade mal so groß wie ein Floh, 3,5 × 3,5 Millimeter. Warum man so klitzekleine Pumpen baut?
Je kleiner die Pumpe, desto kleiner ist auch der einzelne Hub oder das einzelne Volumen, was sie dosiert. Das heißt, mit einer viel kleineren Pumpe können wir auch genauer dosieren. Und das ist relevant gerade bei der Medikamentendosierung zum Beispiel.
Etwa für Diabetiker. In einem Insulinstift sorgt so eine kleine Pumpe dafür, dass Patienten nur genau so viel Insulin bekommen, wie sie benötigen. Technisch eine enorme Herausforderung für das Team, das aus Maschinenbauern, Elektrotechnikern, Physikern und Medizintechnikerinnen wie Agnes Bussmann besteht. Ihr war immer wichtig.
Ich kann forschen, ich kann wirklich entwickeln, habe aber auch eine Chance, das Ganze mal in der Anwendung zu sehen tatsächlich. Wir sind also nicht so weit weg von der wirklichen industriellen Anwendung, sondern können das, was wir hier forschen, dann auch in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren im Produkt am Patienten sehen.
Genau so lässt sich das Erfolgsrezept der Fraunhofer-Gesellschaft zusammenfassen. Von der Mikropumpe über MP3 bis hin zu weißen Leuchtdioden oder dem Airbag. Alles Innovationen, die aus Fraunhofer-Instituten stammen. Technikhistoriker Helmut Trischler vom Deutschen Museum.
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist im deutschen Wissenschaftssystem die Säule für die marktorientierte Forschung, für die Vertragsforschung. Sie produziert in der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Wertschöpfungskette die Innovationen, die marktnah sind, die rasch in die Umsetzung gehen.
Und das seit 75 Jahren. Am 26. März 1949 wurde die Fraunhofer-Gesellschaft gegründet, benannt nach dem Straubinger Optiker und Tüftler Josef von Fraunhofer. In der Erfolgsgeschichte gab es aber auch den ein oder anderen Tiefpunkt. Im vergangenen Jahr kritisierte der Bundesrechnungshof, der damalige Präsident sei unangemessen mit Steuergeldern umgegangen und der Umgang mit Fördergeldern sei intransparent gewesen. Seit Sommer ist Holger Hanselka neuer Präsident.
Es steht mir nicht zu, die Vergangenheit zu bewerten, weil ich bin sozusagen neu im Amt und bin gewählt für die Zukunft.
Und für die gibt er sich optimistisch. Er sei dabei, die Kontrollsysteme zu modernisieren, dass so ein Skandal nicht nochmal vorkommt. Und er arbeite daran, dass die mehr als 30.000 Fraunhofer-Mitarbeitenden auch in Zukunft wichtige Entwicklungen maßgeblich mitprägen. Ob in künstlicher Intelligenz, Medizintechnik oder in der
Entwicklung der Energiewende, Entwicklung des Mobilitätssystems, Entwicklung der Produktion und des Arbeitsplatzes der Zukunft. An all diesen Forschungsfeldern ist Fraunhofer mit seinen über 75 Instituten über die gesamte Republik verteilt.
Immer dort, wo auch die wichtige Industrie sitzt. Und immer in enger Zusammenarbeit.
Und mit diesem Beitrag von Florian Pfalz-Eder geht das Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Ann Kleinknecht. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.